Willkommen beim Gastrocast All-in No 4 Geschichten echter Macher. Hier geht's nicht um Ausreden, sondern um All-in. Wir sprechen mit Menschen, die geliefert haben, als keiner mehr an sie geglaubt hat. Inspiration, Mut und Macher-Mindset, ungeschönt und direkt aus der Praxis. Also setz dich hin, lehn dich zurück und hör zu, denn jetzt wird geliefert. Auf geht's in eine neue Podcast-Folge an diesem wunderschönen Montag. Heute habe ich wieder einen Gast zu Gast. Kann man das so sagen? Claudia Korstenring ist bei mir zu Gast. Claudia hat hochspannende Geschichten zu erzählen und so viel können wir schon mal teasern. Sie ist das erste Mal heute dabei in unserem Podcast, aber nicht das letzte Mal. So viel sei schon mal vorweggehauen. Claudia, ich freue mich sehr, dass du da bist. 35 Jahre warst du im Angestelltenverhältnis tätig, als Grafikerin gelernt, dann hast dich selbstständig gemacht, Yoga, dann nochmal was Neues jetzt gemacht, irgendwas mit Frauen. Herzlich willkommen.
Ja, danke dir, lieber Thorsten. Vielen Dank für die Einladung heute. Ja, stimmt. 35 Jahre war ich angestellt tätig als Mediengestalter, Grafikerin in der professionellen Werbebranche.
In Düsseldorf auch, ne?
Ich bin in Düsseldorf geboren, und habe dort meine Ausbildung gemacht und bin dann als Mediengestalterin angestellt tätig gewesen in einer absoluten Männerdomäne, weil es ging um die Baubranche. Hm. Ich habe Bagger gezeichnet und Tabellenatlanten gemacht für die Kalkulation von Baugeräten. Also völliges Männerthema, sag ich. Aber es hat Spaß gemacht. Die Jungs waren echt cool, wir waren ein kleines Team. Und musste dann dort wechseln tatsächlich, weil ich 1993 meine Tochter bekam und die Angestellten-Tätigkeit meines Ex-Mannes es nicht zuließ, dass er Teilzeit arbeitete. Das heißt, ich musste in die Teilzeit gehen und das war für dieses kleine Unternehmen nicht mehr handelbar. Und bin dann in wieder eine Männerdomäne gegangen, habe dann lange in der Handybranche Werbung gemacht für die Firma Ericsson früher. Ach. Da darf man heute Werbung für machen, weil gibt es, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich irre.
Ja, glaube nicht mehr.
Nee, die sind irgendwie aufgekauft oder so. Naja, auf jeden Fall auch wieder so ein Männerthema. Spannenderweise und war dann dort auch mal zeitweise selbstständig in dem Job und habe für einen Verlag gearbeitet, die auch was mit Bau und mit IT gemacht haben. Also alles so Themen, die so nicht wirklich weiblich sind, kann ich so heute rückblickend sagen, aber spannende Zeit. Und bin dann 2002 nach Bayern gezogen, wo ich immer hin wollte und habe dort 15 Jahre lang in einer Werbeagentur gearbeitet, die in der Möbelbranche tätig war, für Mittelstands- und Kleinunternehmen.
Okay, da wird es ja dann schon weiblicher,
so ein bisschen. Wird schon ein bisschen.
Möbel-Frauenthema.
Ja, waren auch viele Frauen im Team, also wir hatten so einen Quotenmann, cooler Grafiker. Grüße gehen raus mal an den Daniel hier, ich weiß nicht, ob er es jemals sehen wird, aber war unser Quotenmann. Mittlerweile gibt es dort mehr Männer, ja. Und habe mich dann gewagt, 2012 eine Yogalehrerausbildung zu machen, weil ich sieben Jahre vorher, habe ich angefangen, in Yogakurse zu gehen, weil ich gedacht habe, so cool, und hatte so ein ganz anderes Bild von Yoga im Kopf irgendwie. Und habe dann 2012 eine Ausbildung angefangen, 4 Jahre, und habe mich ausbilden lassen zur Yogalehrerin und war dort wirklich auch lange tätig. Und jetzt muss ich gerade überlegen, 2019 habe ich mein eigenes Studio aufgemacht und habe dann 2020 entschieden, ich mache mich voll selbstständig.
Da war Corona, ne?
Ja.
Das ist schon mutig, ne?
Das war, ja. Nee, aber es lief total cool im Yoga. Also ich hatte relativ in kurzer Zeit Wartelisten auf die wenigen Kurse, die ich angeboten habe, bedingt durch meine Tätigkeit noch in der Werbeagentur. Und ich hatte Wartelisten und dann habe ich gedacht, hey, jetzt oder nie. Ja, also wenn ich Wartelisten habe, dann, und die Leute dann unbedingt wollen, dann habe ich gedacht, naja, jetzt mache ich das. Und habe einen kleinen Raum gefunden, direkt bei mir am Wohnort, dort, wo ich jetzt noch wohne. Und habe den ein bisschen eingerichtet, also so erstmal mit kleinem Budget. Und ja, und es lief und lief gut. Und 2020, Ende 2019 habe ich tatsächlich schon entschieden, so, okay, könnte gut gehen, mache ich, traue ich mich. Was ich nicht wusste, was 2020 kam. Dann kam das, was kam, was wir alle erlebt haben. Ich habe dann trotzdem entschieden, gut glaubens und hoffnungsvoll, dass das ja nur eine Episode ist, mich selbstständig zu machen und den Job zu kündigen. Habe 2020 also gekündigt und habe im August im Prinzip meine Kündigung eingereicht, bin Ende 2020 raus nach 15 Jahren aus der Agentur und durfte dann erstmal mit einem halben Jahr Berufsverbot in meine volle Selbstständigkeit starten, weil ich durfte nicht unterrichten.
Ja, wir erinnern uns, 2020, 2021, wir hatten ja in der Gastronomie auch 7 Monate Lockdown. Der kurze Wellenbrecher-Lockdown, wie er damals hieß, vom damaligen Gesundheitsminister, hochamüsant. War es natürlich nicht, aber heutzutage, glaube ich, du kannst einfach nur weglachen.
Ist
Und
so.
es gibt uns ja noch. Es gibt dich noch und es gibt uns noch. Also wir haben ja die Krise überlebt, wir
Na ja, Gott sei
haben sie
Dank.
überstanden. Genau, glücklicherweise haben wahrscheinlich auch ganz viel daraus gelernt. Und deswegen, okay, also trotz alledem in der Situation mit Berufsverbot zu starten, ist genauso beschissen wie bei uns, am Freitag, den 13. März 2020 zu starten und 6 Tage später ist der erste Lockdown, ne? Also das ist, schätze ich, man fühlt sich genauso kacki an dann, ne?
Ja, kommt nicht gut. Kommt nicht gut.
Ja.
Was aber tatsächlich spannend war in diesem halben Jahr, war, dass ich eine große Erfahrung machen durfte, die mich dazu bewogen hat, mein Wirken zu verändern. Denn ich habe in diesem halben Jahr, in dem ich nicht arbeiten durfte, das heißt also, ich hatte ein gut ausgestattetes Studio. Ich habe im Prinzip, ja, Ende 20, Anfang 21 auch noch mal richtig Geld in die Hand genommen. Das heißt, also ich bin zur Bank gegangen und war eine der wenigen, die noch was gekriegt haben in dieser Phase, weil ich das so früh schon eingestiehlt hatte. Das Studio umbauen lassen. Meine Vermieterin hatte noch einen Nebenraum und der war nur durch eine Leichtbauwand getrennt. Das heißt also, wir haben alles eingerissen, haben den Raum auf die doppelte Größe gebracht, so dass er jetzt, so wie er jetzt aussieht, dann entstanden ist. Und ich habe da richtig Geld investiert. Und das Ding stand jetzt ein halbes Jahr leer, weil durfte ja nichts stattfinden. Und in dieser Zeit, als ich nichts machen durfte, hat meine Körperin, so wie ich das heute sage, etwas getan, was mir wirklich die Augen geöffnet hat, weil sie hat sich erholt. Ich habe ungelogen fast 16 Stunden am Tag geschlafen.
Wow.
Ich war so erschöpft von den vielen Jahren alleinerziehen, harten Job machen, dann nach Bayern umziehen, dann die Yogalehrerausbildung neben einem Fulltime-Job zu machen, dann die Werbeagentur neben den jeweils immer abends stattfindenden Yogakursen. Das heißt, ich war immer irgendwie doppelt, dreifach belastet. Und in dem halben Jahr habe ich mich wirklich ausgeschlafen. Ja, also ich habe unfassbar viel geschlafen und habe meine Körperin wirklich auch machen lassen.
Du sprichst jetzt ja von Körperin. Das ist ja, ist ja nicht die Grammatik, die wir in der Schule gelernt haben.
Nein.
Da steckt aber was hinter.
Und das ist genau das, was sich entwickelt hat in diesem halben Jahr. Meine Ausrichtung vom Yoga weg auf die reine prozessorientierte Frauenarbeit mit der Veränderung auch des Wordings. Ich habe eine eigens weibliche Sprache für mich gefunden, die ich nicht erfunden habe. Also es sind auch Worte, die ich irgendwann kennengelernt habe, die dann aber tatsächlich in meiner Körperin so resoniert haben, dass ich gesagt habe, ich kann von meiner Körperin nicht mehr anders sprechen.
Okay.
Ja, weil es ist meine Körperin. Und meine Ausrichtung auf die Befindlichkeit von Frauen hat sich deswegen so entwickelt und wirklich ausschließlich auf Frauen, wenn ich in Gruppen unterwegs bin und Frauen in Gruppen begleite, weil mir das als Frau, als Weib ja so nahe liegt. Ich kann mich in Männer einfühlen, aber 100% werde ich sie nie verstehen. Ja, weil ich bin kein Mann. Kann ich nicht. Es gibt Männer, die genauso wirken wie ich, die Männer abholen an dieser Stelle und das genauso tun können, was ich tue. Ich habe einen sehr, sehr lieben Freund, der genau das Gleiche tut, was ich tue im männlichen Feld, wie ich im weiblichen Feld. Und während dieser Zeit mit Corona hat sich etwas entwickelt, was ich heute prozessorientierte Frauenarbeit nenne, was alles andere ist als der Yoga, den ich gelernt habe. Ja, weil für mich ist dann herausgekommen, dass selbst der Yoga, so wie wir ihn hier im Westen praktizieren, nicht wirklich weiblich ist. Ja, der ist auch oft leistungsorientiert und die ganze Gesellschaft ist so leistungsorientiert in ihrer Entwicklung über die Jahrhunderte, dass wir einfach so diese patriarchale Kraft als Frauen ganz anders wahrnehmen wie die Männer. Ja.
Okay.
Und das ist nicht unsere Energie.
Das heißt, wir sprechen über Energie, die sich leicht anfühlen darf. Passt ja nicht immer zwingend zu dem, was da draußen der Anspruch ist. Wenn ich jetzt, also du kennst ja unsere Geschichte, also wir sind ja langjährig befreundet und du kennst ja
Fast
unsere,
10 Jahre
so,
jetzt,
genau,
wow.
also fast 10 Jahre und ich finde das so cool, dass wir da mit unterschiedlichen Ansichten auch so drüber sprechen können. Du kennst ja unsere Situation, du kennst ja Krise, die wir hatten und wie schlimm das alles war. Und du warst ja auch eine sehr große Stütze, insbesondere in dieser Zeit für uns. Wenn ich jetzt heute zurückblicke, dann sage ich, ohne harte Arbeit, ohne Disziplin wären wir aus der Krise nicht herausgekommen. Hat es sich leicht angefühlt? Nein. Wenn es sich leicht angefühlt hätte, wären wir aus der Krise raus? Wahrscheinlich nicht. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also natürlich muss es sich leicht anfühlen und ich rede ja auch immer davon, wir machen Erfolg mit Leichtigkeit, aber trotzdem mit harter Arbeit und mit Disziplin. Und das könnte vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, den einen oder anderen Hörer so ein bisschen verwirren. Disziplin, der Führer spricht immer von dem Disziplin und jetzt sprichst du von, es muss sich leicht anfühlen. Was ist denn jetzt richtig?
Ich glaube tatsächlich, dass wir in unserer Gesellschaft die Disziplin oft mit Verbissenheit gleichsetzen. Ja, harte Arbeit und Disziplin ist das, was ich draußen wahrnehme, hat viel damit zu tun, dass wir verbissen sind, dass wir uns innerlich anspannen, dass wir verkrampft sind, dass wir zum Beispiel bei meinem Lieblingsthema ankommend jetzt nicht mehr richtig atmen. Ja, und dass all diese Dinge uns die Leichtigkeit nehmen. Das heißt, Leichtigkeit entsteht im Körper, in der Körperin, dann, wenn es fließen darf. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich hinlegen muss und mich nicht mehr bewegen darf, weil das kann auch dazu führen, dass wir uns anspannen, wenn wir uns nicht mehr bewegen dürfen.
Glaubst du, dass oder also würde es zu deiner Überzeugung passen, wenn ich sage, ich arbeite hier 6 Tage die Woche oder auch Tanja, meinetwegen, wir sind hier 6 Tage die Woche hier, wir machen morgens sauber, wir oder ein Podcast. Tanja macht jetzt sauber, wenn wir den Podcast machen. Das ist ja auch komfortabel. Grüße gehen raus. So, und dann machen wir hier unsere Mittagsschicht, unsere Nachmittagsschicht, unsere Abendschicht zwischendurch, je nachdem, wie viel los ist, haben wir mal 10 Minuten Pause, manchmal auch eine Stunde Pause und dann ziehen wir durch. Das Ganze 6 Tage die Woche. Jetzt müsste man rechnen, wir kommen mit Sicherheit irgendwie auf 60, 65 Stunden die Woche. Oder Muka auch plötzlich ja in der Küche, ne? Ist jetzt auch schon da und geht dann heute Abend um 21 Uhr. Also das heißt, wir reden ja über 60 Stunden plus minus. Kann das in Leichtigkeit passieren?
Weil, und das ist das, was ich erlebe bei euch, ja, und dadurch, dass wir uns so lange kennen, darf ich das ja auch schon eine lange Zeit begleiten. Das kann in Leichtigkeit passieren, weil maximale Freude da ist. Auch in Phasen von Krise oder von wirklich Hochanspannung im Sinne von das, was wir miteinander ja durchgegangen sind und durchgeatmet haben. Ja, ihr habt es gewuppt, ich habe mit euch geatmet. Wenn es leicht ist und Freude macht und du weißt, wofür du es tust und es macht Sinn im Sinne von es nährt dich, das ist das, was ich immer sage. Wenn dich das, was du tust, nährt, dann kann es fließen. Und dann hast du diese Leichtigkeit. Wenn du einen Job tun musst, weil er dir nur den Kühlschrank füllt, du aber keinerlei Freude dabei empfindest, dann kannst du nach 20 Stunden sowas von ausgezehrt sein, dann würdest du niemals 60 Stunden schaffen in der Woche. Dann sind die 20 Stunden schon zu viel, weil es einfach nicht gut ist, was ist kein guter Job.
Ich finde das insoweit so, so spannend und so interessant, weil du es ja von einer völlig anderen Perspektive siehst und wir trotzdem den gleichen Nenner haben, dass es nichts mit der Zeit zu tun hat. Also 20 Stunden sind leicht und 60 Stunden sind schwer, sondern dass es mit der Art und Weise, mit dem Spaß und ich sag mal, mit dem Wert oder mit der Nützlichkeit der Tätigkeit zusammenhängt. Ich habe ein sehr inspirierendes Buch gelesen von Arnold Schwarzenegger und der fast, also wirklich hoch inspirierend ist, nicht nur dieser Bodybuilder-Typ, sondern unfassbar. Der hat Business gemacht, unfassbar hochintelligenter Typ. Also kann ich immer nur wirklich empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und er bringt eine Sache mit zwei Sätzen zusammen, indem er sagt, wichtigste Inhalt seines Lebens, so die größte Philosophie, die über allem anderen steht, ist, sei nützlich. Was meint er damit? Mache Dinge, die anderen etwas bringen. Also mach Gäste glücklich, mach deine Kunden glücklich, schaffe Mehrwert und denk nicht an Geld. Ja, ich muss jetzt so viel Kunden haben, damit ich so und so viel Kohle habe, so viel Gäste haben, damit ich den und den Umsatz habe. Das ist alles Bullshit. Das haben wir auch irgendwie in jeder Folge. Du machst das einfach aus Passion. Und dann spielt die Zeit ja keine Rolle mehr.
Und dann spielt die Tätigkeit auch keine Rolle. Ja? Das spielt absolut keine Rolle, weil wir dürfen ja auch mal ganz klar sagen, dass wir hier von etwas reden, was uns maximal nährt. Das, was
Ja.
ich tue, nährt mich maximal und das, was ihr tut, nährt euch maximal im Sinne von Energetik. Es belebt euch. Ja?
Das.
Es macht etwas mit euch als Wesen. Nicht jeder Mensch auf der Welt hat die Wahl, sich das auszusuchen, was im Kopf das wäre, was der Wunsch ist. Aber und ich sage, dass du eine Tätigkeit, die du ausführst, auch dann in einem nahrhaften energetischen Zustand ausfüllen kannst, wenn du dich damit verbindest und sie nicht ablehnst. Das heißt also, wenn ich sage es jetzt mal, Fabrikarbeiter bin oder ich bin jemand, der, ja, natürlich klar, die WCs in einem Restaurant sauber macht, ja, weil das muss auch gemacht werden. Ja, wir brauchen die Reinigungskräfte, sie sind super wichtig und ich ehre auch jede Kraft, die das tut und ne, auch, was weiß ich, die Menschen, die meinen Abfall entsorgen. Diese Menschen können auch oder sind auch glücklich, wenn sie das, was sie tun, nicht ablehnen. Das heißt, auch derjenige, der einen Bürojob macht, um jetzt auf die andere Seite zu gucken, kann hingehen mit einem langen Gesicht und steht in der Früh auf und denkt so, oh Scheiße, jetzt muss ich schon wieder in dieses Büro gehen und habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, wieder die Zettel von rechts nach links zu schieben und die Zahlen da einzugeben. Wenn sich dieser Mensch aus diesem Ablehnungsverhalten und dieser Überanspannung, die entsteht durch die Ablehnung, löst, dann kann er fließen und dann ist es nicht mehr anstrengend. Das heißt, wenn ich etwas ablehne als Tätigkeit oder Gedanken ablehne oder da kommen wir dann immer auf dieses so viel besprochene Mindset, ja, wenn mein Mindset negativ ist für die Tätigkeit, die ich verrichten muss, darf, dann komme ich in Anspannung.
Massiv.
Und Anspannung ist anstrengend.
Massiv.
Ja, und wenn ich angespannt bin, dann beschreibe ich das immer so, habe ich keinen Energiefluss in mir. Und wenn etwas stockt, dann nährt es nicht
Das
mehr.
siehst du ja auch im Außen. Wie viele Menschen sehen wir da tagtäglich draußen? Ob es jetzt Gäste bei uns im Restaurant sind, ob du das flüchtig auf der Straße mitbekommst oder beim Einkaufen. Aber wie viele Gäste oder wie viele Menschen siehst du, die offensichtlich so angespannt sind, so einer negativen Grundenergie, dass du weißt, da sind irgendwelche Dinge, die dringend verändert werden dürfen, einfach damit sie aus dieser negativen Energie rauskommen.
Und du verbringst dann immer nur einen Bruchteil dieser Zeit ja mit denen. Also wenn die bei uns sind, meinetwegen eine Stunde, erlebst du die beim Supermarkt an der Kasse, Gott sei Dank nur 30 Sekunden. Und das ist aber genau das, was du sagst. Ich glaube trotzdem, dass jeder Mensch die Wahl hat. Gerade im, ich sag mal, im Land, wo wir leben, fällst du ja immer weich, selbst wenn es schief geht. Selbst wenn du willst eine andere Branche, du willst eine Selbstständigkeit, es geht aus, warum auch immer geht es schief, du fällst ja immer weich. Du wirst nie verhungern. Du wirst in diesem Land niemals verhungern.
Nö, aber ich glaube, dass das auch gar nicht der Aspekt ist, den die Menschen, vor dem die Menschen Angst haben.
Sondern?
Ich glaube tatsächlich, das ist das, was in unserer Gesellschaft stilisiert wurde und mit dem wir über Generationen hin in Kontakt gebracht werden, nämlich tatsächlich das Versagen.
Dass es von außen so angesehen wird. Ja, das, ja.
Das Scheitern.
Ja, genau. Ja? Ja.
Scheitern ist etwas extrem Negatives. Und bevor wir uns eingestehen, dass wir scheitern, sind wir maximal verkrampft.
Scheitern ist ein Bewertungsstatus, den wir selber da drauflegen.
Ja.
Wenn ich in
der uns anerzogen wurde, ihn da drauf zu legen.
Genau, wenn ich in den USA in die Insolvenz gehe und mache danach ein neues Business, dann bin ich angesehener, als wenn ich nicht in der Insolvenz gewesen wäre, weil ich ja, so geht man davon aus, daraus so gelernt habe, dass ich ein Unternehmen stabiler führen kann. Bin ich in Deutschland in der Insolvenz gewesen, dann, guck mal, der kann es ja nicht.
Genau.
Ne? Also, so, und jetzt macht er wieder eine neue Firma auf. Und das ist dieser große Unterschied. Als wir in der Krise waren und das auch das Umfeld mitbekommen hat, hat man uns, ich will nicht sagen, bemitleidet, man hat uns aber irgendwie in Ruhe gelassen. Da war so, also wir haben nach außen kaum irgendwie Kontakt gehabt. So, da waren Menschen so, ja, wenn wir irgendwas tun können und so. Das war so ein gewissen Reinwaschen. Das war nie oder ganz selten ernst gemeint, also von Menschen, wo du sonst nicht so irgendwie den Kontakt hattest. Natürlich jetzt nicht mit unserer Beziehung, das meine ich damit nicht, oder auch ein guter Freund von mir. Aber hast du halt immer wieder gemerkt, ja genau, komm, ihr wollt im Grunde nur wissen, was alles doof ist, damit ihr was zu erzählen habt und verpackt das dann unter dem so, oh, wenn wir irgendwas machen können. Jetzt spricht sich da draußen rum, dass wir erfolgreich sind und jetzt kriegst du es genauso, nur gegenteilig.
Ja, ja.
Ne? So, ja. Ne? Ja, die haben ja Glück gehabt und jetzt haben sie eine neue Terrasse und jetzt haben sie hier und die, also keine Ahnung, da kommen.
Naja, in dem Moment also, kommen die Neider natürlich.
So genau, auf, ne? Da ne? kommen die wildesten Sachen ja. Und das ist, ich habe immer gedacht, das ist so ein deutsches Ding, aber zumindest, wenn wir auch mal ausländische Gäste haben und wir schnacken mit denen oder haben wir auch ein bisschen Kontakte hier nach Spanien, das ist da offensichtlich genauso oder noch schlimmer.
Ja, ja.
Aber es ist immer so die Bewertung, die ich da eben oben drauf lege. Und scheitern ist es ja auf keinen Fall. Scheitern ist es. Also ich finde, man kann es als Scheitern dann so bewerten, wenn ich es nicht versuche. Oder wenn ich beim ersten kleinen Gegenwind, bei der ersten Mini-Brise, wenn ich dann umfalle und sage, oh nee, das ist dann doch nichts
für mich. Naja, und da komme ich natürlich mit meiner Erfahrung, mit meiner Weiblichkeitsarbeit, ja. Und,
ja, über die wir ja primär reden wollen.
Komm dann um die Ecke und sage, ja, es gibt, und das ist meine wirkliche Erfahrung in meinem Leben. Ich bin jetzt tatsächlich übermorgen 59 Jahre alt und habe einige Wege hinter mir und habe auch eine Kindheit und eine Jugend hinter mir in einem Unternehmerhaushalt und weiß, um was es geht. Durfte euch begleiten in dieser Zeit. Wir haben uns ja vogelfrei und glücklich kennengelernt und dann kam das, was kam, neben C und neben dieser ganzen Phase, die uns alle betroffen hat, das andere noch dazu. Das haben wir hinter uns lassen dürfen. Und diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass Frauen in solchen Situationen nochmal anders reagieren. Mhm. Ja, dass das nochmal eine ganz andere Dynamik bekommt, weil durch unsere Geschichte, die wir so als Frauen erlebt haben im Laufe der Jahrhunderte, es uns oftmals von der Gesellschaft sowieso nicht zugetraut wird.
Das heißt, ihr dürft oder müsst, hier kann man ja sagen, ihr müsst, also Frauen müssen, ich bin jetzt ein bisschen provokant, nehmen wir mal an, wir reden über Führungskräfte oder Unternehmerinnen, müssen so sein wie Männer.
Besser.
Oder noch besser.
Wir müssen besser sein.
Das heißt,
sein.
Vom Verhalten, von der Denkweise und so weiter. Und das sind dann offensichtlich...
Gesellschaft.
Okay, und wenn ich als Frau das dann versuche, jetzt denke ich an meine Zeit, wo ich mal weibliche Führungskräfte hatte, also wo ich unterstellt war in der Bank früher. Und diese weiblichen Führungskräfte waren eine Vollkatastrophe. Ja. Die waren nicht echt, es war eine Vollkatastrophe. Es war Führung durch Macht und null Akzeptanz. Das war einfach eine Katastrophe. Deswegen habe ich früher immer gesagt, wenn meine Karriereleiter nach oben ging, habe ich immer gesagt, ich mache alles mit, solange ich keine Frau als Chefin habe, weil ich diese Erfahrungen gemacht habe. Es war gruselig. Mhm. Würdest du sagen, das hängt damit zusammen, weil die Frauen nicht so führen dürfen, wie sie eigentlich sind, wie sie von ihrem Mindset, von ihrem inneren Werten, von ihrem Charakter sind, weil von außen erwartet sind, dass sie es so machen wie Männer?
Jein. Erstens glaube ich und das oder beziehungsweise weiß ich, weil ich die Erfahrung machen durfte, sowohl mit weiblichen Führungskräften als auch männlichen Führungskräften, denen ich unterstellt war, dass wir über die Jahrhunderte, wo Frauen im Prinzip in ihrer Kraft und in ihrer Macht und in ihrer Schöpferinnenkraft auch negiert wurden, weil es gab ja irgendwann Säkularisation. Und dann kam im Prinzip, dass ne, die Frauen sind einfach nicht gut für uns Männer. Und wir wurden auseinandergetrieben, wurden gegeneinander aufgehetzt. Da kam dann auch so diese Stutenbissigkeit, die hat dort ihren Ursprung. Wir haben es als Frauen schlichtweg verlernt, zu hören auf das, was uns innewohnt. Zu vertrauen auf unsere Kraft. Das, was wir lernen mussten und gelernt haben und gelehrt bekommen, auch in Erziehung und Sozialisierung, ist, das, was die Männer tun, ist das Maß. Ja, und du musst maximal besser sein. So, also ne, gleichwertig mit einem Mann reicht nicht. Mhm. So, und wenn Frauen in Führungskräften das nach außen leben, passiert genau das, was du gerade gesagt hast, sie werden unecht. Sie reagieren nicht mehr authentisch, das fühlt sich falsch an. Und deswegen kann man als Sparringspartner in einer Geschäftsbeziehung das auch nicht greifen. Das heißt, wir Frauen haben verlernt, uns wie Frauen zu verhalten, uns auszudrücken, zu handeln. Und damit werden wir für die Männer nicht mehr, wir sind nicht mehr transparent. Die können uns nicht greifen.
Richtig.
Und das ist das, was vollkommen normal ist, dass Männer sagen, ich verstehe die Frau einfach nicht. Ja, wie sollst du? Du kannst sie nicht verstehen, weil sie nicht echt ist. Wie sollst du sie greifen?
Ergibt dann in dem Moment tatsächlich alles einen Sinn? Mhm. Wie tickst du denn, wenn du hörst Frauenquote? Frauenquote in Politik, Frauenquote in Job, in Vorstandsboards?
Finde ich grundsätzlich gut, weil ich finde, es muss wieder eine Gleichberechtigung her. Aber ich gehe nochmal mit einem ganz anderen Anspruch hin und sage, ich will nicht als Frau eine Quote erfüllen, sondern ich möchte, dass man mich ernst nimmt. Dass ich das so tun kann, wie ich mich wieder erinnere, was in mir steckt als Weib. Und da sage ich tatsächlich Weib, weil ich bin ein weibliches Wesen. Mhm. Und Weib ist für mich kein despektierlicher Begriff mehr. Ja, also ich bezeichne mich selber als Weib und mein Ehemann sagt ganz oft zu mir Weib. Ja, und ich mag es einfach auch sehr. Wenn wir uns erinnern an weibliches Verhalten, an weibliches Fühlen, an weibliches Denken, dann kommt etwas zutage, was in der Gesellschaft nicht mehr bekannt ist. Das haben wir vergessen. Und das ist im Moment fremd für alle. Ja, auch für die Frauen um mich herum ist das fremd, wenn ich mich so verhalte. Und in unserer Gesellschaft braucht es tatsächlich diesen Entwicklungsschritt wieder hin zu, lass sie doch einfach mal machen. Mhm. Ja, also wenn ich sage, bestimmte Situation kann man nehmen, welche man will. Also jeder Zuhörer, jeder Zuschauer kann sich jetzt eine Situation ausdenken. Und eine Frau sagt, ich würde das anders machen. Und man fragt sie, warum? Das kann ich dir nicht erklären. Ich fühle das. Es fühlt sich für mich komisch an. Das ist nicht stimmig. Ich kann das noch nicht in Worte fassen. Oder vielleicht kann ich es nie in Worte fassen, aber es ist nicht stimmig, weil ich das fühle. Ja, und wenn ich meinem Gefühl vertrauen darf, dann würde ich es anders tun. So, schüttelt jeder den Kopf.
Die meisten.
Ja, die meisten, sagen wir mal so. Die meisten schütteln den Kopf, weil sie sagen so, ja, musst du doch erklären können. Nee, kann ich nicht. Ich fühle das. Und eins kann ich von mir sagen. Ich persönlich habe aufgehört zu denken, wenn ich entscheide.
Das finde ich so spannend, weil, also über mich sagt man ja, ich wäre sehr stark in männlicher Energie unterwegs. Und wenn wir schon mal teasern, in der nächsten Podcast-Folge bin ich ja quasi Gast im eigenen Podcast und du wirst mich ein paar Dinge fragen. Und da geht es ja auch um das Business, was ich gerne noch nach vorne bringen möchte, werde. Und da geht es tatsächlich darum, ich sag's mal jetzt ganz grob erstmal, dass ich Dinge anbiete für Männer. So, und also wirklich, um in der männlichen Energie zu bleiben, weil es für mich einfach ist.
Ja, logisch.
So, jetzt passt es aber 100%. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit Corinna zusammen eine Podcast-Folge hier gemacht. Da haben wir über Bauchgefühl und Intuition gesprochen, weil wir der Meinung sind, dass es ein Unterschied ist.
Ja.
Also Bauchgefühl, das ganz kurz zusammengefasst, ein Bauchgefühl basiert auf Dingen, die wir mal erlebt haben, auf kindlichen Glaubenssätzen beispielsweise, ne, und sorgt eher dafür, dich in der Komfortzone oder im Feld der Sicherheit zu lassen, während eine Intuition einfach da ist, ich mache das jetzt. Und Intuition rückblickend betrachtet immer richtig gewesen ist. Immer, immer. Wenn ich das Gefühl habe, entscheide so und dann kommt der Kopf und ein Bauchgefühl, oh nee, oh, na, lieber nicht und ich entscheide nicht so, dann war es hinterher immer so, dass ich gesagt habe, warum folge ich nicht meiner Intuition? Wenn ich den Impuls habe zu sagen, ich mache jetzt eine Masterclass zum Thema X, da muss ich die machen. Da muss ich diesem Impuls folgen, weil ich weiß, diese Intuition heraus, dass das richtig ist. Ob der Erfolg daraus, egal ob Geld, Anerkennung, Spaß, egal was, ob das sofort kommt oder in 3 Tagen, in 3 Monaten oder erst in 3 Jahren, spielt keine Rolle. Es kommt aber sowieso. Und wir führen hier im Prinzip nur nach Intuition. Also das ganze Team, ob Corinna, ob Tanja, ob Muka, wenn wir irgendwelche Dinge machen wollen, ist immer nur noch Intuition, weil wir die Dinge nicht mehr zerreden wollen.
Ja.
Das passt aber ja total zu dem, was du gerade sagst.
Ja, wobei ich habe die Podcast-Folge mir angehört und gesehen, weil ich folge euch natürlich auch, ne, bedingt durch unsere enge Freundschaft auch, weil ich es einfach auch tatsächlich auch das ein gutes Projekt finde, weil es maximal Spaß ist und weil es einfach auch noch viel nach außen trägt, ja. Über was wir uns oft unterhalten. Ich gehe nicht ganz konform mit der Definition von Bauchgefühl und Intuition, weil mein Bauchgefühl ist mittlerweile weit weg von den Glaubenssätzen, die man mir antrainiert hat. Mhm. Ja, also mein Bauchgefühl hängt nicht zusammen mit den Glaubenssätzen. Die Glaubenssätze, die man mir antrainiert hat, die sitzen hier. Die sind in meinem Kopf. Das ist mein gesellschaftliches Mindset, was man mir aufgebügelt hat. Durch Erziehung von der Herkunftsfamilie, durch Erziehung durch die Gesellschaft, durch das, was man mir gesagt hat, wie ich mich gefälligst als Mädchen zu verhalten habe, damit ich ein braves Mädchen bin.
Dann wirst du dir aber deinen Glaubenssätzen bewusst und dann sind sie im Verstand. Wenn du aber
sind die immer, weil es ist ja über meinen Verstand eingegeben worden, beziehungsweise oft auch über meinen Körper, weil ich durfte Erziehung genießen mit körperlicher Erfahrung.
Okay.
Ja.
Okay, also ich glaube, natürlich, wenn sie im Verstand sind, dann weißt du das. Also das weißt du einfach, ich bin groß geworden, weil mein Vater immer das und das gesagt oder gemacht hat. Ja, keine Ahnung, Geld stinkt. So klassisch. Ja. Geld stinkt und reiche Leute sind immer unehrlich. So, also, dass man so ein Geldglaubenssatz, also beispielsweise, um jetzt beim Thema Money zu bleiben, weil du so einen Geldglaubenssatz hast, der dich innerlich blockiert, weil du vielleicht, ohne dass du es bewusst hast, in deinem Verstand, aber in deinem Bauch so einen Glaubenssatz hast, so, oh Gott, wenn ich jetzt viel Geld habe, dann bin ich ja ein schlechter Mensch. Und das kann dich natürlich in Business-Entscheidungen blockieren, ohne dass du es weißt. Und das ist saugefährlich. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, das ist dann ein Bauchgefühl, was einfach sagt, nee, mach das nicht. ohne dass ich überhaupt weiß, wo das herkommt.
Und ich habe den nicht
aber
im Bauch.
Aber eher bremsend.
Bei mir sitzt der auf der Schulter.
Okay, okay.
Ja, das okay. ist so dieses Engelchen-Teufelchen-Spiel.
Okay, lass uns noch mal darüber sprechen. Ich habe ja eingangs gesagt, du machst irgendwas mit Frauen. Ich glaube, jetzt wissen wir so, naja, wir wissen zwar nicht, aber wir können uns ungefähr vorstellen, was du machst. Aber was machst du denn konkret? Also du legst ja Frauen in Tücher zum Beispiel. Du hast, ich nenne es immer mal so Stimmgabeln. Ich weiß nicht, ob
die heißen die so Stimmgabeln.
Damit haben wir schon mal gearbeitet.
Ja, das ist ja unfassbar. Therapeutische Stimmgabeln.
So
ja.
Genau. Das heißt, du gehst ja auch so einen, darf man ruhig sagen, auch so einen esoterischen Weg.
Nee, tatsächlich gar nicht.
Das ist ein
spiritueller Weg, es ist ein rein energetischer Weg und es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Meine prozessorientierte Frauenarbeit ist eine Arbeit, die aus vielen Dingen resultiert. Erstens aus einer sehr, sehr guten Ausbildung zur Yogalehrerin mit einer wirklich fast Grundstudium medizinähnlichen medizinischen Ausbildung involviert. Also wir haben eine unglaubliche Medizindozentin gehabt, wow. die uns auch tatsächlich in Ansätzen näher gebracht hat, dass es diese Unterschiede gibt von Männern und Frauen. Spannenderweise, es weiß ja eigentlich jeder, ja, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, ne? Dass das aber auf der medizinischen Seite grundlegend verschieden ist. Das ist in der Medizin bis heute noch nicht vollumfänglich angekommen. Die beginnen jetzt langsam. Mhm. Ja, so. Dann geht es um die Bewegungen, die ich im Yoga lernen durfte, die ich abgewandelt habe. Dann ging es um eine Zusatzausbildung, die nochmal einen unglaublich entspannten körperlichen Ansatz hat, nämlich das Restorative. Das heißt, das Lagern in Kissen, mit Decken, mit Handimpulsen, um wirklich den Körper oder jetzt in meinem Fall, wenn ich in Gruppen arbeite, bin ich zu 100% mit Frauen unterwegs, die Körperinnen maximal entspannt, was wir auch nicht mehr kennen. Und ein Körper entspannt erst nach ungefähr 10 Minuten komplett. Mhm. Erst dann beginnt er zu begreifen, dass er nichts mehr tun muss, dass keinerlei Anspruch mehr da ist. Und dann fängt er an, sukzessive die Muskulatur zu lösen. Die therapeutischen Stimmgabeln geben dir Energieimpulse, um an bestimmten Stellen im Körper Energie wieder fließbar zu machen, Blockaden aufzulösen. Ich setze sie sehr, sehr gerne auch ein bei Schmerzen, um einfach auch die Enge im Schmerzpunkt aufzulösen über einen Komplementärpunkt. Ja, das heißt, ich suche mir den Komplementärpunkt im Körper oder in der Körperin der Frau und um dort die Stimmgabel zu positionieren mit ihrer Schwingung, damit diese Schwingung sich überträgt in das Feld des Schmerzes, dass es sich öffnen kann. Also das sind erstmal auf der körperlichen Ebene diese Sachen und eben halt auch die Tücher, die dafür sorgen, dass du einfach extrem entspannen kannst.
Plus das Atmen. Das dürfen wir auch nicht
vergessen. Das ist die andere Variante. Da gehen wir dann vom Körperlichen ins Energetische. Die Atmung ist ein wesentlicher Bestandteil, ist ein autonomes System aus dem Körper, was immer funktioniert, genau wie der Herzschlag und unsere Verdauung. Ja, das funktioniert einfach immer. In dem Moment, wo wir auf die Welt geplumpst sind, funktioniert das. Bis dann, wenn wir wieder gehen müssen dürfen. Wir tun es nur nicht. Wir haben ein unglaubliches Tool mit unserer Atmung an der Hand und wir nutzen sie nicht. Dieses Potenzial, was im Atem steckt, ist auch etwas, was es leichter macht. Ja, das heißt, wenn du in Anstrengung bist, wenn du stressige Phasen hast, ihr kennt das aus der Gastro, ja, da ist richtig Dampf in der Hütte. Ja, und du kommst irgendwie zu nichts und du denkst dir so, boah, ja. Ein paar gezielte Atemzüge, die du gelernt hast, weil du es täglich praktizierst, nicht nur dann, wenn es Bedarf hat, sondern auch in Phasen, wo es dir gut geht. Mhm. Das praktizierst, hilft, diesen Stress abzubauen, die Enge, die in dir entsteht, unter Stress zu lösen, um wieder frei atmen zu können und wieder einen klaren Blick zu haben. Das heißt, du hast wieder Sauerstoff mehr im Körper, weil du wieder tiefer atmest. Das heißt, dein Gehirn ist nicht mehr auf Anschlag und vibriert, weil es so Stress hat. Dein ganzer Körper kann sich während dieser Phase so weit entspannen, dass es wieder möglich ist, Energie zu generieren. Und dann passiert Folgendes, nämlich du siehst auf einmal klarer, du hast zweimal geatmet und kannst weitermachen.
Ja, und dein Stresslevel ist dann nicht mehr so. Obwohl von außen ist
immer noch... Du baust das Adrenalin ab.
So, von außen ist immer noch genauso?
Ja, genau. So außen verändert sich nicht.
Okay, jetzt...
Du hast Adrenalin abgebaut. Ja, und dieses Adrenalin speichern wir im Körper. Wenn wir das nicht tun, haben wir grundsätzlich ein Überpotenzial von Adrenalin in unseren Körpern. Und das macht uns krank. Adrenalin lässt den Muskel nicht entspannen, lässt die Atmung nicht tief fließen. Adrenalin ist immer, das kommt von diesem Kampf- und Fluchtmodus, ja, den wir haben, so aus der Urgeschichte. Ja? Und das ist bei Männern ganz schnell und wir Frauen, für uns ist es noch viel schädlicher. Ja, weil als allerliebstes Beispiel bringe ich immer mein Höhlengleichnis. Als wir noch in Höhlen wohnten, sind wir übers Land gezogen. Die Männer waren dafür zuständig, das Mammut zu jagen. Das heißt, sie brauchten viel Fokus, die mussten wahnsinnig schnell sein, die hatten natürlich auch Angst, weil das Tier ist ja riesengroß, das heißt hohe Wachsamkeit. Das heißt, die ganze Körperstruktur eines Mannes ist darauf ausgelegt, extrem fokussiert und überangespannt zu sein, um im Falle des jetzt können wir das Mammut erlegen, blitzschnell Kräfte zu generieren.
Kann ja auch ein Tiger.
Egal, vollkommen egal wie, auf jeden Fall Situation der Männer im Clan, Situation der Frauen im Clan. Wir haben die Höhle ausgesucht, weil wir haben gespürt, ob wir dort bleiben können, ob das eine gute Energie hat. Wir haben das Feuer dort gemacht. Wir haben den Überblick gehabt. Wir haben die Kinder versorgt. Wir haben für das Clanswohl gesorgt. Wir haben die Kräuter gesammelt. Ja, die sind geflossen. Immer.
Ja,
wir sind immer geflossen. Wir hatten keinen Stress. Gibt es nicht. Ja, weil für uns war immer alles stimmig. Wenn das nicht stimmig war, haben wir die Höhle nicht genommen. Dann mussten wir halt noch ein bisschen weiterlaufen. Ist so. Ja?
So wie heute, wenn Frauen zu Ikea gehen.
Deswegen. Und genau deswegen reagieren Männer auf Stress auch deutlich reduzierter als Frauen.
Okay.
Ja, das heißt also, Männer haben eine unglaubliche Gabe, Stress für eine gewisse Weile so zu kompensieren, dass man ihnen scheinbar nicht ansieht, dass sie Stress haben. Ich sehe das. Also für mich als ich sag jetzt mal Fachfrau, die sich mit Energetik über viele, viele Jahrzehnte schon beschäftigt, ist vollkommen klar, dass auch Männer diesen Stress haben. Sie haben nur bedingt durch ihre männliche Energetik einfach schlichtweg eine gute Gabe, das nicht nach außen erkennbar werden zu lassen, weil Fakt ist einfach mal, dass auch die Tiere früher in dieser Clanswelt, in dieser Höhlenwelt, das ja gerochen haben, wenn Angst im Feld war. Das heißt, Männer konnten ja gar nicht. Das war ja ein Todesurteil. Ja? Also wenn du da stehst und du musst irgendein Tier erlegen und du zeigst dem, dass du Angst hast, das Tier wittert das ja. Das heißt also, die männliche Welt hat das gut gelernt zu kompensieren. In unserer Gesellschaft brauchen wir gar nicht reden, passiert das über ganz, ganz viele Signale. Ne? Also müssen wir jetzt gar nicht ausführen, das weiß jeder draußen, auch der uns jetzt zuhört. Bei Frauen ist das anders. Das, was hier in unserer Gesellschaft stattfindet, so wie wir uns gelernt haben, als Frauen nach außen in der Geschäftswelt auch zu zeigen, ist nicht unsere ureigene Energie. Und dieses Adrenalin, was wir anreichern im Körper, genau wie die Männer auch, tut uns aber von Anfang an nicht gut. Aber hilft ja nichts. Wir haben gelernt, müssen wir durch. So. Frauen erschöpfen schneller und wenn sie sich dann nicht regenerieren und sich nicht erlauben, auch darüber zu sprechen, weil das wird ja oft auch, wenn du irgendwo beim Arzt sitzt, gehen wir mal davon aus, dir geht es jetzt nicht gut, du hast irgendwie hohe Erschöpfungsgrade oder deine Körperin oder der Körper reagiert mit Krankheit oder keine Ahnung was, Immunsysteme zum Beispiel brechen zusammen. Ja, dann bist du ja oftmals auch bei deinem Arzt nicht gut gehört.
Ja, ich glaube, das hat dann auch was so ein bisschen mit dem Gefühl des Versagens dann zu tun. Ne?
Und das andere kommt nämlich dann, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja? Frauen haben so viel zu tun. Insgesamt. Ja, es ist in unserer Gesellschaft leider immer noch so, dass wir einen Haushalt haben, dass wir, wenn wir Kinder haben, uns um die Kinder kümmern, dass wir tatsächlich ja eine Ehe führen. Das heißt also, wir wollen ja Partnerschaft auch leben, müssen, wollen, keine Ahnung, je nachdem. Wir haben unseren eigenen Job noch. Ja, irgendwann kommt das, und das nämlich im ländlichen Bereich sehr, sehr häufig war, dass wir uns auch noch um die Alten zu kümmern haben.
Ja.
Ja, also selbst wenn Geschwister da sind, ist immer die Frau diejenige. Ja, das heißt also, ich hab Geschwister, was weiß ich, ich habe zwei Brüder, zwei Schwestern. Eine Schwester ist weggezogen, ich bin aber noch in der Nähe. Meine beiden Brüder sind aber auch in der Nähe, kenne ich original aus dem ländlichen Feld. Wer kümmert sich dann auch noch um die Eltern? Die einzige Tochter.
Richtig.
Ja?
Richtig, ja.
Und dann habe ich auch noch einen Job. Und wo bin ich in dem ganzen Spiel? Bis jetzt habe ich mich noch nicht gefunden. Ich bin Tochter, ich bin Mutter, ich bin Putzfrau, ich bin Angestellte, ich bin Ehefrau. Und wo bin ich? Und in dem Zustand kommen die Frauen zu mir.
Bist du auch digital erreichbar oder bist du nur ortsgebunden erreichbar?
Nö, ich arbeite überregional auch online. Tatsächlich. Es gibt,
also das sind Dinge, die man online auch angehen kann.
Ja, natürlich. Mhm.
Okay, also ich weiß jetzt aber, wir haben ja Atemübungen ja auch über ganz viele 100 Kilometer gemacht, und es hat...
Über 1000 Kilometer, können wir fast sagen. Wir sind 1000 Kilometer entfernt, genau. Im echten Leben noch.
So, ne? Also das hat ja funktioniert tatsächlich. Und ich glaube, es ist auch diese spezielle Energie, die du einfach weitergibst. Das ist einfach... Das ist einfach, ich will nicht sagen eine Gabe, das ist, weil das ist mehr als das. Insofern habe ich die Frage im Prinzip ja selber beantwortet. Also jeder, der sich angesprochen fühlt, darf sich auch bei dir melden. Wir packen den Link mal mit rein
gleich. Ja.
Weil das ist ja auch eben wichtig, dass es nicht nur an einem Zentrum jetzt aktuell noch in Bayern ist, irgendwann vielleicht auch an einem anderen Punkt Deutschlands, sondern das ist tatsächlich, dass du eben tatsächlich auch digital einfach den Menschen oder den Frauen helfen kannst.
Ja, und vor allen Dingen auch, dass es möglich ist. Ja, ich habe einen monatlichen Gesprächskreis, sage ich jetzt mal, einen Frauenkreis jetzt schon. Es beginnt jetzt dann demnächst der dritte Halbjahreskreis, weil ich mache das immer 6 Monate als geschlossene Gruppe. Wo Frauen auch mal die Möglichkeit haben, sich in dieser Befindlichkeit auch zuzumuten. Ja, und ich bezeichne das dann auch immer als schamlose Gespräche, weil wir unsere Scham auch ablegen, darüber zu sprechen, dass es uns zu viel ist, dass wir uns verloren haben, dass wir uns nicht mehr erinnern, was wir eigentlich wirklich sind. Dass wir nur funktionieren als die Frauen, die wir in der Gesellschaft kreieren mussten, damit passt.
Na gut, sind ja auch wichtige Räder innerhalb des Systems. Es ist ja nicht so, dass das direkt austauschbar wäre, weil dann wäre der Druck ja nicht da.
Nee, aber es darf ein Umdenken stattfinden. Und ich begleite viele Frauen jetzt schon, ja, fast, also diejenigen, die ich jetzt am längsten begleite, die hat mir letztens noch ein total nettes Geschenk mitgebracht, seit 10 Jahren. Ja, also ich begleite ich in Präsenz jetzt 10 Jahre, und sie hatte sich das gemerkt.
Wow.
Und brachte mir einfach ein Dankesgeschenk, weil ich sie jetzt 10 Jahre begleite, und ich habe Frauen, die sich mir auch mitteilen, während ich jetzt hier im Norden bin. Ja, weil die Frauen, mit denen ich arbeite oder die ich begleite, ich arbeite ja nicht mit denen im Sinne von, ich sage ja, prozessorientierte Frauenarbeit, Aber ich betrachte es eigentlich eher als Begleitung, weil ich helfe den Frauen, sich zu erinnern. Und wenn jetzt zum Beispiel eine meiner süddeutschen Frauen während diesem Monat, wo ich jetzt hier sein kann, ein Thema hat und es irgendein Bedürfnis ist, sich zuzumuten, dann haben die jederzeit die Chance. Ja?
Bist du da?
Ich bin nicht aus der Welt. Ja? Und so funktioniert das vom Norden in den Süden, wie vom
Sehr
Süden
cool.
in den Norden. Ich habe auch Frauen, die ich aus der Schweiz kenne, die sich mir zumuten und mit denen ich dann Gespräche führe. Also für mich ist wichtig, dass die Frauen sich wirklich zumuten, dass sie wieder mutig werden, darüber zu sprechen. Ich lade auch die Männer dazu ein, aber wie gesagt, ne, also das ist an anderer Stelle, dafür sind Männer zuständig, das noch in dieser intensiven Form zu tun. Aber du weißt es aus unserer Freundschaft, dass ich wirklich auch bei Männern immer dafür plädiere, sprich einfach drüber.
Ja, genau, reden
sprich
hilft.
Drüber. Ja. Es ist nicht das Zerreden, sondern es alleine in Worte zu fassen für mich selber, um es aus mir herauszulassen. Das kann auch sein, dass ich das aufschreibe. Ja, viele führen Tagebuch, heute sagt man Journaling dazu.
Ja,
ja, das ist eine Idee. Das könnte ich dann zum Beispiel auf dem Zettel machen und nicht digital und das dann in irgendeinem Feuer einfach dem Universum geben, dass es weg ist. Weil wenn ich das Journal immer mit mir trage,
dann
bin ich es auch
weg.
Nicht los.
Genau.
Ja, also es muss auch irgendwann mal weg sein. Und ich biete meinen Frauen zum Beispiel auch an, also diejenigen, die schon lange mit mir unterwegs sind, ich sage, du quassel mir einfach einen Podcast. Ja. Gib mir eine Sprachnachricht und quatsch da rein. Und wenn du das Gefühl hast, dass du hinterher einen Impuls von mir haben möchtest, weil du eine Frage hast, die ich beantworten kann vielleicht oder dir einen Impuls gebe, dann lass es mich am Ende deiner Sprachnachricht wissen, ob du einen Impuls haben möchtest. Ja, das heißt also, ich lade die Frauen auch ein, darum zu bitten, dass sie einen Impuls bekommen, weil auch das haben wir verlernt. Ja, wir sind keine Bittstellerinnen, sondern es ist unser Recht,
ja, du, natürlich.
Darum zu bitten,
natürlich.
Dass wir von anderer Seite einen Impuls oder eine Hilfe benötigen. Oder du sagst mir einfach vielen Dank, dass ich das hier ablegen durfte, jetzt geht es mir besser. Und die nutzen das.
Ich wollte sagen, abschließend auch, natürlich ist es für uns Männer ganz normal zu sagen, gib mir mal ein Feedback. Am besten noch bis dann und auf welchem Weg. Ne? ASAP per E-Mail,
genau.
So diesen ja. Büro-Bullshit, ne? Kennen Sie
ja.
Alle. Claudia, zum Abschluss eine Frage noch. Wir tragen tatsächlich gerade etwas, das kann man jetzt leider nicht sehen, weil so hochauflösend ist die Kamera nicht, aber wir tragen ein gleiches Symbol, du als Kette und ich als Ring. Nämlich das Ankh, das altägyptische Ankh.
Ja.
Jetzt sind wir ja doch recht unterschiedlich unterwegs. Wieso tragen wir beide das Ankh?
Weil es Mann und Frau verbindet.
Weil es Dinge verbindet.
Ja.
Das ist mir nicht gerade so aufgefallen,
ja.
Du in Gold.
Ja.
Und ich habe es ja schon, habe ich immer jemand noch einen Post zugemacht, warum ich es trage. Wirklich aus echter Überzeugung. Aber auch, weil ich die ägyptische Mythologie gut finde und aus ihr viel basiert. Karma, positives Karma, negatives
absolut,
Karma.
Absolut, absolut. Wir sollten die alten Kulturen ehren tatsächlich.
Ja.
Das ist auch immer meine Meinung. Und es steckt so viel Energie auch in der Symbolik aus alten Kulturen.
Ja,
ja. Ich bin da nicht nur im Ägyptischen unterwegs, sondern im Prinzip fast bei allen indigenen Völkern. Auch meine Weiblichkeitsarbeit resultiert aus der Quelle. Ja, wie sind diese Hochkulturen mit den Frauen umgegangen?
Ja, ich glaube, da können wir viel raus lernen, gerade wir als hochindustrialisierte Völker insbesondere.
Absolut.
Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich bin ein bisschen gespannt auf die nächste Woche, wenn ich Gast im eigenen Podcast bin, weil
ja.
Wahrscheinlich ich da dann auch mit der einen oder anderen kritischen Frage von dir mit weiblicher Energie konfrontiert werde, aber ich freue mich da total drauf.
Ja, danke, dass ich das tun darf. Dass du mir vertraust, mir an dieser Stelle das Mikrofon zu überlassen.
Ich habe jetzt schon Angst und kriege Schlafstörungen, aber ich weiß ja, wen ich fragen darf, wenn es soweit
gut,
ist.
Alles gut, alles gut. Wir atmen bis dahin. Wir
atmen bis dahin. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
Und allen da draußen jetzt eine wunderschöne Woche.
Ja, das wünsche ich auch und vielen Dank dafür und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Das war eine weitere Folge von GastroCast, All in, No Fear, Geschichten echter Macher. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass uns eine Bewertung da, folge dem Podcast und teile ihn mit anderen Machern da draußen. Bleib mutig, bleib dran und denk dran, Erfolg ist eine Entscheidung. Bis zur nächsten Folge.